Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels, Leiterin des Meinungsressorts dort. Guten Tag, Frau Sauerbrei.
Hallo, guten Tag.
Ist das eigentlich schwierig, immer eine Meinung zu haben?
Also ich habe eine ganze Menge Meinungen, aber ja, manchmal ist es schwierig.
Ja, aber man muss ja eine haben, wenn man das Meinungsressort leitet.
Ja, nicht zu allem. Also man kann ja auch mal sagen, habe ich keine Ahnung von. Da muss man, glaube ich, auch ehrlich mit sich selbst sein und dann manchmal einfach passen.
Okay, großes Thema heute, 5G. Wir haben es eben auch in den Nachrichten gehört. Haben Sie eine Meinung dazu? Freuen Sie sich auf dieses neue Netz?
Also ich persönlich als Verbraucher habe eigentlich nicht so ein riesiges Bedürfnis. Mein Handy funktioniert gut. Ich kann mein Streaming prima abspielen, kann auch Videos gucken, kann es auch unterwegs machen. Als Großstädter bin ich ja auch öfter mal dann irgendwie im WLAN. Aber mir ist natürlich klar, dass die Industrie sagt, sie braucht das, und das glaube ich denen auch.
Und insofern sagen sie, gut, wenn die das brauchen, sollen sie es kriegen. Es gibt ja ein paar Kritikpunkte, über die sprechen wir gleich. Genau. Andere Frage noch schnell zum Beginn dieser Sendung. Die Wirtschaftsweisen haben die Wachstumsprognose runterkorrigiert fürs laufende Jahr. Man war mal von 1,5% ausgegangen, jetzt werden es nur 0,8% wahrscheinlich sein. So lautet die Prognose. Hat Sie das überrascht?
Dass es so drastisch war, ja, wobei die Delle an sich ja schon länger vorhergesagt wurde. Das also nicht so sehr.
Anna Sauerbrei hier im Studio, mein Name ist Anke Schäfer und schön, dass Sie uns zuhören in dieser Stunde live im Radio oder im Podcast. 5G, das ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnik und die soll jetzt kommen mit Macht. Die Frequenzen werden seit heute Vormittag versteigert. Diese Auktion wird einige Tage dauern. Und worum geht es? Es geht darum, Daten viel schneller zu übertragen. 1000-mal mehr Daten kann man übertragen und das viel schneller. Die Zahl der verbundenen Geräte soll sich verhundertfachen. Die Reaktionsgeschwindigkeit nicht mal mehr eine Millisekunde betragen dann in diesem Netz. Also man kann fast in Echtzeit diese Daten übertragen. Sie haben eben schon gesagt, Frau Sauerbrei, also Sie gönnen es der Wirtschaft oder Sie sehen ein, dass die Wirtschaft das braucht. Sie selber sagen, ich brauche es nicht, mit meinem 4G-Standard bin ich ganz zufrieden. Aber die Frage ist ja, gibt es nicht auch tatsächlich Risiken, die mit 5G einhergehen? Unter anderem gibt es ja Leute, die sagen, es könnten Gesundheitsrisiken im Raum stehen. Was sagen Sie dazu?
Genau, also jetzt hat die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz gesagt, nicht, dass es Gesundheitsrisiken gibt, aber sie hat eingeräumt, dass man das vielleicht nochmal genauer untersuchen sollte, also dass es wenige Erkenntnisse gibt und es mittelfristig weitere Forschung geben muss. Das hat sie jetzt heute gesagt. Und ich glaube, man muss da sehr umsichtig sein, weil es einerseits ja auch viele Verschwörungstheorien in dem Bereich gibt und ich glaube auch eine übertriebene Angst, aber auch eine schnelle Google-Suche natürlich ergibt, dass die Frau Paulini, also die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz, da recht hat, dass es eben relativ wenige Studien gibt, die teilweise widersprüchlich sind. Und ich glaube, es ist zunächst mal eine sehr vernünftige Sache zu sagen, wir müssen uns das noch genauer angucken.
Und das wird passieren. Also während das Netz dann auch aufgebaut wird, wird man sich das genauer angucken müssen. Es geht um diese Hochfrequenzstrahlung, die eben für 5G nötig ist. Die, sagen manche Studien, womöglich Krebs erzeugen könnte, die auch den männlichen Samen schädigen könnte. Elektrosmog ist ja fast aber tatsächlich schon so ein Kampfwort geworden. Sehen Sie das so? Insofern, weil Sie eben gesagt haben, man muss das alles ganz vorsichtig betrachten.
Ja, ich glaube, man muss sehr genau hinschauen. Und natürlich sollte man nicht prinzipiell Gesundheitsrisiken ausschließen, zumal mit 5G ja eben auch eine andere Technologie verwendet wird. Es braucht auch sehr viel mehr Masten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man auch in der Nähe eines Mastes und damit besonders nah an der Strahlungsquelle wohnt, lebt, dem dauerhaft ausgesetzt ist, die steigt, gerade für Menschen auch in den urbanen Räumen. Aber trotzdem, glaube ich, ist übertriebene Panik zunächst mal nicht angesagt. Die WHO hat 2011 zuletzt diese Art von Strahlung kategorisiert und hat gesagt, sie ist möglicherweise krebserregend, was eine Kategorie ist, die auf ganz viele Produkte zutrifft, die wir täglich um uns herum haben und konsumieren. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, weitere Studien anzuregen und dafür auch vielleicht staatliche Gelder in die Hand zu nehmen, kann nicht schaden.
Kann nicht schaden. Es gibt eine Teststrecke schon in Berlin, 70 Masten zwischen Schöneberg und Mitte. Da wird eben 5G schon mal probiert. Viele Leute wussten das, glaube ich, gar nicht. Da ist auch gar nicht so viel drüber gesprochen worden. Gut, es gibt noch ein anderes Thema, wenn es um 5G geht. Da geht es um die Komponenten des chinesischen Herstellers Huawei. Da sind eventuell Sicherheitsbelange zu betrachten. Also, dass das womöglich Spionieren ermöglicht von Seiten der chinesischen Regierung. Was sagen Sie dazu?
Also auch dafür gibt es ja bislang keine Belege und der deutsche Sprecher von Huawei ist sehr eifrig darin, immer zu sagen, wir haben keine Verbindungen zur chinesischen Regierung und wir spionieren nicht. Nun wissen wir, dass Wirtschaft in China sehr viel anders funktioniert, dass dort sehr wohl auch Daten weitergegeben werden, zum Beispiel für das Social Credit System, das womit Bürger bewertet werden von Unternehmen an die Regierung. Und ich glaube, auch wenn das jetzt im Einzelnen nicht belegt ist, sollte sich die deutsche Politik doch aus strategischen Erwägungen heraus sehr genau überlegen, ob es da ein Land, das bekannt dafür ist, expandieren zu wollen, eine nationalistische und sehr expansive politische Agenda zu haben, jetzt an so einer zentralen Stelle und sei es nur mittelbar durch ein Unternehmen in die Netze reinzulassen, auch wenn vielleicht der letzte Beweis noch nicht gebracht ist, dass Huawei Spionage im Auftrag der chinesischen Regierung betreiben wird.
Also da sind Sie dann streng, da sagen Sie, da müsste tatsächlich ein Regel vorgeschoben werden.
Ja, zumal man ja auch Nutzen und Kosten oder mögliche Kosten gegeneinander abwägen muss. Und weil es gibt ja alternative Hersteller, es gibt alternative Anbieter. Man muss das Netz nicht mit Servern von Huawei ausrüsten oder mit Hardware-Komponenten von Huawei ausrüsten. Von daher kann man sich da die Vorsicht vielleicht auch ganz einfach leisten.
Kann man vielleicht, drittes Thema noch in diesem Zusammenhang, wie ist es mit den Funklöchern? Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Funklöchern in Deutschland. Die werden wahrscheinlich nicht gestopft werden mit der neuen 5G-Technik. Aber es gehört zu den Auflagen bei der jetzigen Frequenzvergabe bei den Auktionen, dass 4G, also das alte Netz, was wir jetzt benutzen, in der Fläche ausgebaut wird. Denken Sie, wir werden in Zukunft eine flächendeckende Versorgung mit 4G zumindest haben?
Ich bin mir da noch nicht so sicher. Also im Moment scheint mir da keine große politische Priorität drauf zu liegen. Also auch der Breitbandausbau via Kabel, da werden die einfachsten Dinge, mal irgendwie einheitliche Baustellenpläne zu haben, so dass, wenn irgendwo ein Loch gebuddelt wird, dass man da auch gleich noch ein Kabel für schnelle Internet reinlegt, seit Jahren einfach nicht gemacht, ja. Und das wird immer wieder auch von Netzpolitikern beklagt. Aber irgendwie scheint es da keine politische Priorisierung zu geben. Andererseits jetzt, wenn die Industrie sagt, wir brauchen jetzt unbedingt 5G und das schnelle Internet, dann kommen die Dinge auf einmal schneller ins Rollen. Das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend, eben gerade für Leute, die dann in solchen Funklöchern leben. Und wenn man hier in Berlin ist, muss man ja gar nicht weit rausfahren, um in diese Funklöcher hineinzugeraten. Das heißt, man kann sich auch ganz, ganz gut vorstellen, wie das ist, da unmittelbar hinter der Stadtgrenze in Brandenburg mit E+, wo man dann gerade noch eine SMS verschicken kann, vielleicht aber bestimmt keinen Podcast hören und bestimmt auch kein Video gucken.
Also hoffen wir, dass das besser wird in Zukunft. Anna Sauerbrei hier im Studio vom Tagesspiegel. Wie bewältigen wir die Krisen der Gegenwart? Wie beugen wir den Krisen der Zukunft vor? Das waren die Fragen auf dem Global Solutions Summit in Berlin. Da waren Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler, Vertreter der Zivilgesellschaft für 2 Tage zusammengekommen, sind auch jetzt im Moment noch zusammen. Gerade ist der Gipfel dabei, zu Ende zu gehen. Anna Sauerbrei, Sie haben teilgenommen, gestern Abend da auch moderiert, eine Veranstaltung unter anderem mit einer afrikanischen Internetunternehmerin.
Genau, der Tagesspiegel ist ja beteiligt an dem Global Solutions Summit und ich konnte gestern ein Interview führen, dann abends auch nochmal auf der Bühne mit Fatoumata Ba, was eine ganz tolle, sehr faszinierende, sehr junge Internetunternehmerin ist aus dem Senegal und die hat das afrikanische Amazon gegründet, könnte man sagen. Jumia, das ist ein Unternehmen, das mittlerweile in 14 afrikanischen Ländern operiert, 2 Millionen Kunden und ja, so für viele auch so eine Art Logistikersatz in Afrika geworden ist, also eine alternative Form der Entwicklungspolitik über private Startups, könnte man sagen.
Mhm. Und über Entwicklungspolitik wird ja derzeit in Deutschland viel gestritten, weil es unter anderem um den Etat geht. Es gibt ja die Haushaltsberatungen im Kabinett im Moment. Und heute Vormittag kam zum Abschluss des Global Solutions Summit in Berlin die Kanzlerin und hat Folgendes gesagt.
Ich verstehe sehr gut, dass wir darüber sprechen müssen, was passiert vor den Haustüren Europas und welchen Beitrag leisten wir dazu, um den Terrorismus dort zu bekämpfen. Und da ist Deutschland eigentlich in den letzten 30 Jahren jedes Jahr in mehr Verantwortung hineingewachsen. Das Engagement in Mali, in Afrika, ist für uns etwas völlig Neues, auch kulturell Neues. Dem müssen wir uns öffnen und da werden wir auch mehr tun müssen. Aber nur auf Militärisches zu setzen, wäre auch falsch.
Also so spricht Angela Merkel gerade eben auf dem Global Solution Summit, hat sie das gesagt. Ich habe gesagt, es gibt diesen Streit um den Etat für die Entwicklungszusammenarbeit. Da geht es überhaupt gar nicht um militärische Dinge, sondern es geht um Wasserversorgung, um die Frage, wie kann man den Menschen vor Ort wirklich nachhaltig helfen. Und im Koalitionsvertrag steht ja, dass dieser Entwicklungshilfe-Etat genauso angehoben werden soll wie der Wehr-Etat. Dieses Versprechen scheint jetzt gebrochen zu werden. Was sagen Sie dazu?
Ja, das war glaube ich, eine Kompromissformel zwischen SPD und CDU, als sie den Koalitionsvertrag zusammengezimmert haben vor etwas über einem Jahr. Martin Schulz hat ja gerade im Wahlkampf auch das 2%-Ziel der NATO scharf kritisiert gehabt und gesagt, wir dürfen nicht so stark aufrüsten. Und dann war das sozusagen der Kompromiss, dass man sagt, na gut, wir erhöhen den Wehretat wahrscheinlich schon ein bisschen. Das passiert ja jetzt auch nochmal mit dem Etat, den Scholz vorgelegt hat, zumindest für ein Jahr erstmal noch, danach wird es sinken. Aber dass man sagt, wir koppeln eben den Aufwuchs bei der Verteidigung mit dem Aufwuchs bei den Entwicklungsausgaben. Jeder Euro wird gematcht durch einen Euro im anderen Budget. Ich fand, das war eigentlich im Prinzip eine ganz vernünftige Idee, wobei man jetzt auch sieht, dass es für ein ziemlich absurdes Hin- und Hergerechne und ein bisschen Schönrechnen auch herhalten muss.
Also ich muss sagen, ich fand das wirklich eine ganz gute Idee. Und man muss ja sagen, es geht nur um 0,7% des Bruttoinlandsprodukts. Es war eben versprochen worden, wie Sie sagen, für jeden Euro im Wehretat mehr, ein Euro mehr für Entwicklungshilfe auch. Ich meine, so wenig Geld, 0,7% des Bruttoinlandsprodukts und trotzdem will man das nicht dafür ausgeben. Ist das nicht kurzsichtig? Denn es geht ja letztendlich darum, Fluchtursachen auch zu verhindern.
Ja, absolut. Und ich finde auch, dass man beides machen muss und dass im Prinzip in beiden Feldern die klare politische Priorisierung fehlt. Also weder für Verteidigung geben wir im Moment genug aus, das sieht man ja jeden Tag, wenn wieder Transportmaschinen liegen bleiben oder Schiffe nicht repariert werden können oder die aus der Bundeswehr immer wieder nur das Signal kommt, wir sind eigentlich gar nicht richtig einsatzfähig. Aber auch in der Entwicklungspolitik ist es auf jeden Fall so, dass da nicht genug Geld ausgegeben wird. Und diese 0,7%, die schon immer angestrebt werden, die haben wir ja auch noch nie erreicht. Also die haben wir auch im vergangenen Jahr wieder nicht erreicht. 2017 ist es sogar wieder mal ein Stückchen nach unten gegangen. Und jetzt fängt eben auch noch dieses Hin- und Hergerechne an, dass jetzt dann, wie Herr Müller ja auch zu Recht beklagt, dann noch zum Beispiel Aufbauhilfen im Irak dann auch noch wieder eingerechnet werden in das Verteidigungsbudget, um es eben so aussehen zu lassen, als seien die Deutschen doch ein bisschen näher dran gerückt an die 2%, die der NATO versprochen wurden als Anteil am Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigungsausgaben. Und ich glaube, solange es sozusagen zu diesem unwürdigen Schönrechnen und Hin- und Herrechnen kommt, muss man einfach sagen, da fehlt sozusagen Verständnis dafür, dass es politisch wichtig ist, beides.
Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel hier in Deutschlandfunk Kultur in Studio 9 am Mittag. Vielleicht möchte man auch so ein paar Menschen in Großbritannien zurzeit drücken.
Ja, die auch.
Es könnte da ja lustig sein, wenn es nicht letztendlich so tragisch wäre, das, was sich da tut jetzt in Sachen Brexit weiterhin. 10 Tage nur noch bis zum Datum, an dem der Brexit stattfinden soll. Es herrscht Unklarheit, ob er jetzt nur tatsächlich stattfindet und wie. Theresa May wollte nochmal über ihren Vertrag abstimmen lassen. Das ist ja an sich auch schon gleich ein bisschen komisch, aber das kann jetzt nicht passieren, denn dann kam der britische Parlamentspräsident, der Speaker of the House, John Bickrow, mit einem überraschenden Papier um die Ecke. Das hatte auch einen gewissen Witz, aber wie gesagt, es ist nicht komisch. Wir hören ihn aber gerade mal. Es kann nämlich keine weitere Abstimmung über dieselbe Vorlage gegeben, sagt er. Und er sagt auch, warum.
A motion or an amendment which is the same in substance as a question which has been decided during a session, may not be brought forward again during that same session. This convention is very strong and of long standing, dating back to the 2nd of April 1604.
Er bezieht sich also hier auf eine Übereinkunft vom 2. April 1604. Damals hatte Jakob I. die Krone auf in England und es kann eben nicht sein, er gründet sich auf dieses Papier, dass man eine gleiche Abstimmung jetzt nochmal stattfinden lässt. Mussten Sie lachen oder haben Sie eher den Kopf geschüttelt?
Also lachen kann ich darüber eigentlich nicht mehr. Es ist wirklich sehr... Ja, es ist frustrierend. Ich glaube, ich schaue da noch so ein bisschen mit so einem, vielleicht auch einem gewissen aseptischen Interesse drauf. Man hat ja in der letzten Zeit wahnsinnig viel auch unfreiwillig über den britischen Parlamentarismus gelernt. Ich habe mir jetzt nicht alle Abstimmungen angeguckt, aber immer mal wieder reingeschaut. Und von daher hat es mich gar nicht so überrascht, dass jetzt so eine archaische Regelung dann nochmal zitiert wird, weil das ja überhaupt etwas sehr Archaisches hat, die Art und Weise, wie da getagt wird, die ganzen Traditionen, die eben auch sehr stark auf Gewohnheitsrecht beruhen, weil es keine Verfassung gibt, so wie jetzt auch diese Regelung, die John Bercow jetzt da nochmal zitiert hat. Und auch dieser Parlamentspräsident selbst hat sowas Urbritisches, sehr förmlich einerseits, nie ganz humorlos, selbst bei den sozusagen in den dunkelsten Stunden der Theresa May noch ein bisschen britisch, sarkastisch, lustig. Und es, also mir gibt es immer noch so ein größeres Gefühl des Bedauerns, dass diese Nation, die eben auch so eine große parlamentarische Tradition hat, sich jetzt verabschiedet aus dem Rest von Europa.
Das auf jeden Fall. Die Frage ist, wie wird sie sich verabschieden? England hat eben dieses sehr alte Parlament. Vielleicht musste man damit rechnen, dass jetzt auch sowas kommt, wie jetzt eben diese Übereinkunft von 1604. Es hat keine Verfassung, dieses Land, wie Sie gesagt haben, keine geschriebene Verfassung. Jetzt fragen natürlich die Kommentatoren, wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Und manche sagen ganz klar, das ist Theresa May. Sie sollte endlich zurücktreten. Vielleicht gäbe es eine neue Premierministerin, einen neuen Premierminister mit einer neuen Idee und dann könnte man eine Lösung finden.
Ich weiß nicht, ob das die Lösung wäre, weil das Problem ja ist, dass das Parlament auch sehr gespalten ist und die Parteien, die hinter den Parlamentsfraktionen stehen, sehr gespalten sind. Und ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass es im Prinzip immer noch zwei Fraktionen gibt. Die einen wollen den Austritt, die anderen wollen den Austritt nicht. Dazwischen sind die, die einen Austritt in Ordnung fänden, aber eben einen geordneten Austritt wollen. Und dann noch sozusagen die kleine Gruppe derer, die am liebsten mit einem größtmöglichen Knall um jeden Preis da raus will, also die extremen Brexiteers. Aber nicht alle, aber sie können ja im Prinzip diese Option nicht wirklich im Parlament durchsetzen, weil zur Abstimmung gestellt wird immer wieder derselbe Vertrag. Und von daher müssen sie halt überlegen, mit welcher Option können sie ihre eigentlichen Interessen am besten durchsetzen. Und heute Morgen wird ja dann auch viel spekuliert über den Zug, den John Bercow da gestern Abend gemacht hat, was eigentlich die Intention dahinter ist. Also möchte er, dass dadurch nochmal eine neue Öffnung, das Parlament mehr Rechte erhält oder auch mehr Möglichkeiten erhält, nochmal über den Vertrag zu diskutieren. Oder ist es vielleicht sogar der Versuch, irgendwie nochmal ganz von vorne anzufangen, die Premierministerin loszuwerden, Neuwahlen in die Wege zu leiten?
Also ja, aber ich meine, jetzt haben Sie die Lage nochmal ganz gut beschrieben. Dass sie so ist, das wissen wir ja nun schon eine ganze Zeit, aber irgendwann muss es ja mal eine Lösung geben. Andere Möglichkeit wäre tatsächlich, das Volk nochmal abstimmen zu lassen.
Genau, man könnte, es ließen sich Neuwahlen herbeiführen, es ließe sich womöglich auch ein zweites Referendum herbeiführen. Oder was ich jetzt für unwahrscheinlich halte, ist, dass die Europäische Union keine Verlängerung gibt. Also ich glaube, dafür haben die restlichen 27 einfach viel zu großes Interesse daran, dass es irgendwie einen geordneten Austritt der Briten aus der Union gibt. So viel Angst vor den wirtschaftlichen Folgen, auch für den Rest von Europa. Von daher wird es von dieser Seite wahrscheinlich dann nochmal eine neue Frist geben, wäre mein Tipp heute.
Das denke ich auch, die wird es wahrscheinlich geben, wäre auch mein Tipp. Jetzt fährt aber Theresa May dann am Ende der Woche erstmal wieder mit leeren Händen nach Brüssel, um genau das zu eruieren. Wie geht es denn dann jetzt weiter? Deutschlandfunk Kultur, hören Sie, Studio 9, der Tag heute mit Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Frage an Sie, Frau Sauerbrei, wie großzügig wären Sie? Angenommen, Sie hätten eine Tochter und die hätte einen Freund und die beiden wollen zusammenziehen und eine Immobilie sich leisten und Sie schießen 100.000 Euro zu und Sie hoffen natürlich, dass das junge Glück sich bewährt und dass die beiden glücklich in der Wohnung leben. Aber nein, die Beziehung geht auseinander, die beiden trennen sich. Und jetzt kommt eben dieses zur Frage, wollen wir jetzt diese 50.000 Euro wiederhaben, die auf den jungen Mann, unseren Schwiegersohn in Spe, entfallen sind? Oder sagen wir, okay, die brauchen wir nicht? Nein, was würden Sie sagen? Bräuchten Sie das Geld? Würden Sie dafür vor Gericht streiten, so wie es jetzt in einem Fall vor dem BGH erstritten wird?
Das ist eine ganze Menge Geld. Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wie gemein der Schwiegersohn zu meiner Tochter gewesen wäre. Aber klar, also den Reflex kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
Können Sie nachvollziehen? Ich weiß es nicht so genau, weil ich meine, das Lieben manchmal nicht aufs ganze Leben halten, weiß man ja. Wenn man also was zurückhaben hätte wollen, hätte man auch vorher einen Vertrag abschließen können, oder? Um Klarheit von Anfang an zu schaffen.
Ja, ich glaube, die Frage stellt sich ja in einer Zeit, in der sehr viele Ehen wieder geschieden werden. Immer erhält man sozusagen den Glauben an die Romantik aufrecht, zumindest in dem Moment, wo geheiratet wird oder wo man ein festes Bündnis eingeht. Oder macht man in dem Wissen um die gesellschaftlichen Realitäten gleich einen Ehevertrag und ist damit aber auch unromantisch? Und das gilt natürlich dann auch für die Schwiegereltern. Ja. Schwierig.
Schwierig. Also es ist ein Fall, mit dem sich der BGH heute beschäftigt hat, der Bundesgerichtshof. Und die Gerichte haben lange gesagt, man sollte nicht kleinlich sein. Also es geht ja in diesen familiären Dingen oft eben hin und her tatsächlich. Die Gerichte haben gesagt, man soll nicht kleinlich sein 2010, aber dann gab es ein Grundsatzurteil, wenn Schwiegereltern den jungen Leuten Geld schenken, dann in der Erwartung, dass die Ehe hält. Das sei die Geschäftsgrundlage. Ein erstaunliches Wort eben in romantischen Belangen. Aber diese Geschäftsgrundlage falle dann weg, wenn die Ehe und die Lebensgemeinschaft nicht hält. Und ja, dann könnte eben tatsächlich es so sein, dass diese Schwiegereltern jetzt recht kriegen und der junge Mann sein Geld zurückzahlen muss oder den Anteil an der Wohnung.
Ja, ich meine, so sehr überraschend ist es nicht, weil gerade in Deutschland ja auch die Ehe in aller Regel eben mit einer Zugewinngemeinschaft einhergeht. Das heißt, da wird tatsächlich auch ganz, ganz viel rechtlich vergemeinschaftet, was Rentenansprüche angeht, was eben auch gemeinsames Eigentum angeht. Und dann, das ist alles ganz, ganz schrecklich unromantisch und das entspricht nicht unserem Bild von der Liebe und von der Ehe. Aber es lohnt sich vielleicht dann trotzdem in Zeiten, wo eben viele Ehen auch wieder auseinandergehen, da einen Gedanken dran zu verschwenden, wie es dann später sein könnte.
Und das lohnt sich bestimmt. Man muss noch mal sagen, dass es in diesem speziellen Fall, der jetzt verhandelt wird, nicht um eine Ehe geht, sondern um eine Lebensgemeinschaft. Ja. Das Urteil ist erstmal vertagt worden, wird erst am 4. Juli fallen. Also noch ein bisschen Zeit für die Richter, sich darüber Gedanken zu machen. Und ein bisschen Zeit für den jungen Mann zu hoffen, dass er das viele Geld nicht zurückzahlen muss. Anna Sauerbrei ist hier im Studio Deutschlandfunk Kultur, hören Sie. Und uns jetzt auch zugeschaltet Nadine Lindner, meine Kollegin aus dem Hauptstadtstudio, bis eben im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz. Hauptstadtstudio und die Bundespressekonferenz sind in einem Haus, insofern war der Weg nicht weit. Es gab eine Pressekonferenz von der rechtskonservativen Wochenzeitung Junge Freiheit, nachdem der Journalist Billy Six aus Venezuela zurückgekommen ist. Der war 4 Monate inhaftiert in Caracas, in Venezuela eben, in einem Geheimdienstgefängnis. Haben Sie das verfolgt, Frau Sauerbrei, seinen Fall?
Nein, wobei ich jetzt schon fast Angst habe, das zu sagen, weil es ja ein Politikum ist, wenn man mittlerweile, wenn man sagt, dass man es nicht sonderlich beachtet hat. Es ist immer mal wieder hochgekommen. Die AfD hat das ja thematisiert, hat auch den Bundesaußenminister im Bundestag dazu schon befragt. Und Billy Six war mir aber, muss ich zugeben, auch kein Begriff. Ja.
Also er hat sich jetzt der Bundesregierung gegenüber sehr kritisch gezeigt. Er hat nämlich gesagt, ihr habt mir nicht geholfen in dieser Zeit, in der ich jetzt inhaftiert war. Frau Lindner, hat er diesen Vorwurf auf dieser Pressekonferenz jetzt eben wiederholt? Ja, er hat sogar mehrfach wiederholt. Also Willi Six hat eben gerade seit 11.30 Uhr läuft die Pressekonferenz hier wenige Stockwerke unter unserem Büro. Und das war halt interessant, weil er ist gestern Abend aus Venezuela zurückgekommen. Man konnte ihn heute sehen. Er wirkte, wenn ich mir diese persönliche Eindrücke erlauben darf, etwas fahrig, was möglicherweise auch kein Wunder ist bei dem, was so hinter ihm lag. Und er hat aber zwei Ebenen bespielt, die vor allem das Auswärtige Amt treffen. Er hat zum einen gesagt, dass das Konsulat dort vor Ort in Venezuela ihm eben bei vielen praktischen Dingen während der Haft nicht geholfen hat. Da geht es um Medikamente, die er nicht bekommen hat. Da ging es auch um Zuarbeit, Vorbereitung für die Prozesse, die er erst von dem Militärgericht, dann später verlegt ins Zivilgericht hätte führen müssen. Da waren, ich finde, haarsträubende Vorwürfe dabei, verbunden mit dem mitschwingenden Politikum, was er erhoben hat, dass das Auswärtige Amt ihm nicht ausreichend geholfen habe. Und es wird dann auch der Vorwurf erhoben, nicht unbedingt von Willi Six selber, sondern auch dann von der AfD, die sich mit auf das Thema draufsetzt. Das wäre ja, weil Willi Six für die Junge Freiheit geschrieben hat, das heißt für ein sehr konservatives beziehungsweise auch rechtsoffenes, rechtsorientiertes Wochenblatt.
Ja, also das sind ja im Prinzip teilweise zumindest die Vorwürfe, die schon wiederholt wurden, dass die AfD hatte ja auch im Bundestag gesagt, es habe keine ausreichende konsularische Betreuung gegeben. Das hat das Bundesaußenministerium damals klar zurückgewiesen, hat betont, Mitarbeiter der Botschaft hätten ihn in der Haft besucht. Auch der jüngst jetzt nicht mehr im Land sich befindliche Botschafter Daniel Kriener sei persönlich da gewesen. Da steht so Aussage gegen Aussage im Moment. Das sind jetzt aber natürlich nochmal neue und gravierende Vorwürfe, was wir jetzt gerade hören.
Ja, ich habe jetzt versucht, mit dem Auswärtigen Amt natürlich nochmal zu sprechen darüber, weil es ist natürlich auch wichtig, dann beide Seiten zu hören. Das Auswärtige Amt gibt sich im Moment relativ zurückhaltend, was das anbelangt, hat auf die Bundespressekonferenz von gestern verwiesen, wo sie nochmal zu diesem Fall Stellung genommen haben, wo sie auch gesagt haben, ja, man habe sich sowohl für Willi Six in Venezuela in der Haft eingesetzt. Man habe sich aber auch für die Freilassung eingesetzt. Und da bin ich jetzt gelinde gesagt gespannt, wie sehr oder wie detailreich dann auch die Antwort vom Auswärtigen Amt ausfallen wird, die mir zumindest für den Nachmittag versprochen war.
Es wurde ihm vorgeworfen in Venezuela, laut Reporter ohne Grenzen, Spionage, Rebellion, Verletzen der Sicherheitszonen. Ist das das, was ihn tatsächlich in die Haft gebracht hat? Hat er sich dazu geäußert?
Ja, er hat sich dann ganz am Ende tatsächlich nochmal zu den Vorwürfen geäußert, die gegen ihn erhoben wurden. Zum Thema Spionage hat er gesagt, ja, das wäre quasi automatisch ein Vorwurf, wenn jemand in Venezuela journalistisch arbeitet, ohne ein Journalistenvisum zu haben. Und das hatte Willi Six nicht. Das könnte auch in diesem Fall tatsächlich ein wesentlicher Punkt sein, dass er dort eben ja anscheinend mit einem Touristenvisum unterwegs war und sowohl in Venezuela als auch in Kolumbien journalistisch gearbeitet hat. Dann Vorwurf der Rebellion, Verletzung von Sicherheitszonen, dazu hat er sich auch geäußert. Da ging es offensichtlich um ein Foto, was er von Maduro gemacht hat, wo sich Willi Six heute zumindest so geäußert hat und gesagt hat, nein, er wäre eben nicht zu nah an Maduro herangegangen, aber wie gesagt, das lässt sich natürlich hier von Berlin aus jetzt weder verifizieren noch bestätigen. Das sind Dinge, die sich in Venezuela abgespielt haben.
Aber hier eben lässt sich jetzt warten auf diese Aussage des Auswärtigen Amtes. Ich höre, dass Sie, Frau Linde, darauf schon warten jetzt, wie sich da geäußert wird.
Ja, natürlich, wobei man halt auch schauen muss, wie detailliert diese Äußerungen ausfallen. Also man hat gestern gesagt, man hat sich für die Freilassung eingesetzt und es war auch ständig hier in der Regierungspressekonferenz, die tritt ja dreimal in der Woche zusammen. Es war auch in meiner Erinnerung mindestens einmal in der Woche Thema, dass Kollegen nachgefragt haben, wie sich das Auswärtige Amt für Herrn Six einsetzt, ob es Neuigkeiten in diesem Fall gibt. Klammer auf, das war auch ein ähnliches Verhalten, wie wir es bei Denis Yücel erlebt haben. Da ging es nämlich über Wochen auch ähnlich, dass es ja quasi so ein Ping-Pong-Spiel war zwischen den Fragen der Journalisten und zwischen den, ja, dann doch recht schmallippigen Antworten des Auswärtigen Amtes. Ich habe das Gefühl, hier sind noch ein paar Dinge, die es aufzuklären gilt. Und es geht auch noch jetzt noch eine Ebene weiter, weil seit gestern Abend bzw. seit heute Vormittag erhebt die AfD das Wort und sagt, sie habe sich vor allem der Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete Peter Büstron, er bzw. seine Familie habe sich persönlich beim russischen Außenminister für die Freilassung von Willi Six eingesetzt. Ich habe jetzt mit meinem russischen Kollegen, der in Moskau arbeitet, mit dem Tilko Gries kurz geschlossen, der sagt, nein, vom russischen Außenministerium gibt es noch keine Bestätigung, keine Äußerung zu diesem Fall. Also auch hier gibt es bestimmte Aussagen,
Aussagen, die naja, im Moment nicht wirklich verifizierbar nebeneinander stehen.
Nadine Lindner, vielen Dank ins Hauptstadtstudio. Sie war bei der PK, wo sich Billy Six geäußert hat zu seiner Freilassung aus dem Gefängnis in Caracas. Und Anna Sauerbrei bleibt bei mir hier im Studio. In dieser Stunde zu Gast war Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel und Sie gehen jetzt zurück an Ihren Schreibtisch und Sie schreiben über heute Nachmittag?
Ja, ich schreibe jetzt das Porträt der schon erwähnten senegalesischen Unternehmerin Fatoumata Ba heute Nachmittag noch auf.
Ja, und freuen Sie sich drauf? Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, das sind so Momente, in denen man wirklich gerne Journalistin ist, weil man ja was erzählen kann, was einfach interessant ist, was Leser gerne lesen, was unseren Blick weit über die Grenzen des europäischen Kontinents hinaus schweifen lässt.
Ja, das ist schon das Tolle an dem Beruf, dass man eben eine wahnsinnige Vielfalt von Menschen treffen kann. Vom Berliner Politiker dann eben manchmal sogar bis zur senegalesischen Unternehmerin oder bis zum US-amerikanischen Rechtsextremisten sozusagen. Also da ist einfach die Vielfalt sehr groß und alle diese Menschen sind interessant. Manchmal auf eine gute, manchmal auf eine schlechte Art. Und Fatoumata Ba hat mich schon sehr fasziniert.
Und ich lasse jetzt mal den Blick schweifen hinter mich ins Studio des Länderreports. Da steht André Hatting schon und die feiern gleich im Länderreport nach den Nachrichten einen großen Dichter, Fontane. 200 Jahre. Lieben Sie Fontane, Frau Sauerbrei? Letzte Frage für diese Stunde.
Ja, schon. Also ich habe, wie alle deutschen Schüler, wahrscheinlich Effi Briest in der Schule gelesen. Aber
ist doch ein toller Roman, oder?
Das ist ein toller Roman und ich komme immer mehr auf die Schliche auch dieser Brandenburg-Liebe, weil ich in letzter Zeit sehr viel auch in Brandenburg mit dem Fahrrad unterwegs war und diese große Leere der Landschaften, das mag ich gern.
Das ist schön. Dann wünschen wir Ihnen fröhliche Radtouren und kommen Sie wieder zu uns ins Studio. Danke, dass Sie da waren.
Tschüss.